Es läuft, Moritz. Wir befinden uns im Podcast.
Also das Gerät läuft. Was gar nicht läuft, ist dein Tag.
Nee, ich war jetzt irgendwie eine Stunde lang genervt einfach. Ja. Also ich habe manchmal, es gibt einfach so Tage, da ist es so, da ist man so, hat man das Gefühl, man macht viel.
Mhm. Und kommt nicht voran.
Kommt gar nicht voran. Ja. Ich war heute im Treibsand der Bürokratie, steck dich wieder fest. Nee, aber ich würde sagen, im Treibsand der Umgewöhnung an ein neues Computersystem.
Ja, Hölle.
Einfach nur die Hölle. Ich habe zwei Rechnungen und dann habe ich auch noch richtig falsch Rechnungen überwiesen. Also die wurden schon mal überwiesen.
Ja.
Aber nicht von mir.
Hä?
Also ja, ich habe so, das okay. Mit meinem Management. Mein Management hat die schon überwiesen. Ja, okay. Wir haben uns da missverstanden. Mhm. Aber das ist dann natürlich noch ärgerlicher, wenn man so eine Arbeit macht, die sonst so 5 Minuten dauert.
Ja.
Und dann so eine Dreiviertelstunde. Und dann merkst du die Arbeit, wenn ich die Arbeit nicht gemacht hätte, dann wäre das besser gewesen. Also ich habe jetzt quasi eine 45 Minuten, also komplett sinnlose Lebenszeitvergeudung. Das ist, also ich würde sagen, das ist das Leben aber auch, oder? So ist eigentlich Leben. Also es ist einfach so, das Leben ist immer so, aber hier merkt man nochmal insbesondere die große gähnende Leere der Sinnlosigkeit des Lebens. Bei mir wird es dann auch immer so eine ganz große dunkle Wolke direkt.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht, es ist nicht allgemein das Leben.
Okay, aber mir fasst da wirklich so eine kalte Hand. So die kalte Hand.
Die kalte Hand der verpassten Lebenszeit greift dir in den Nacken.
Ja, die greift mir richtig ins Herz. Ja. Die greift mir ins Herz. Und das fühlt sich gar nicht gut an. Die zieht mich richtig runter. Und das hier auf den Sonntag. Moritz und ich nehmen am Sonntag auf gerade. Wenn ihr das hört, das sind schon wieder 5 Tage rum. Das heißt, kann schon wieder alles möglich sein. Kann schon sein, dass Putin eine Atombombe gezündet hat. Das kann ja alles sein, dann wundert ihr euch jetzt gerade, warum wir da auch noch so recht guter Laune sind.
Also warum unser größtes Problem das neue Betriebssystem auf dem Laptop ist.
Genau, das könnte
sein.
Haben
die den Schuss nicht gehört? Ja, würde es nein. Wir haben ihn nicht mehr gehört.
Nee, wir haben ihn nicht mehr gehört. Und damit herzlich willkommen zu Talk und Gast für alle, die den Schuss noch nicht gehört haben.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, Moritz, das ist jetzt hier so eine kleine Fußnote in meinem kleinen, scheinenden Leben, aber es ist natürlich...
Ja, ich erinnere mich ich hatte das ganz oft beim Bauen, beim Sanieren, dass du so Sachen machst, also dass zum Beispiel, dass du 1,5 Tage lang alle Deckenbalken abklebst und dann kommt jemand neu und meint, ach so, hast du das abgeklebt, ne?
Ja.
Und dann sage ich, ja, hat der Innentrockenbauer das gesagt? Ja. Und meine, ja. Ja, aber der wusste ja nicht, dass ich da vorher noch die, da muss ich noch erst noch ran. Und dann ziehst du das alles wieder ab. Und dann wartest du, bis er fertig ist und dann machst du es nochmal 1,5 Tage.
Ich glaube, da würde ich vor Wut weinen. Ja. Also, weil es ist ja 1,5 Lebenszeit. Du weißt ja jetzt, also das kommt ja jetzt nicht ins Best-of. Ne? Also das kommt ja absolut ins Worst-of. Ich meine, genau, vielleicht muss man so rumdenken, dann wird wieder ein Schuh draus, dass man sagt, was war eigentlich das Sinnlose? Also, weil es gibt ja so einen Film, da läuft nochmal alles vor einem ab, sagt man so, ne? Wenn man stirbt.
Ja.
So ein Best-of des Lebens quasi, ja. Und vielleicht ist es ja aber auch so, also wer sagt das, ja? Also wer sagt denn das, ist ja die große Frage. Mhm. Vielleicht ist es ja auch so, dass man Worst-of sieht. Mhm. Also wirklich so, wo man so richtig scheiße, und ich würde sagen, das mit diesen Rechnungen, er ist jetzt leider, jetzt muss man sagen, schafft es wahrscheinlich nicht mal in die Top 100, ja, aber könnte sein. Und bei dir aber, das wäre ja bei mir, das wird ja bei mir in der Top 10 landen, wenn ich 1,5 Tage arbeite und ich weiß, die Arbeit war umsonst und dann muss ich nochmal dafür arbeiten, die Scheißarbeit wieder rückgängig zu machen.
Ja, ich glaube, das Äquivalent aus unserer Jugend ist, du fängst ein PC-Spiel an, auf das du dich voll lange gefreut hast und zockst das 8 Stunden durch, weil Samstag ist und dann stürzt der PC ab und du merkst, ah, du hast auch gar nicht, das ist halt aus irgendeinem Grund nicht gespeichert und du müsstest jetzt von vorne anfangen.
Ja.
Aber du hast ja schon 8 Stunden investiert, hast keinen Bock drauf und das macht dir dieses Spiel, auf das du ein halbes Jahr gewartet hast.
Richtig. Kaputt. Genau, das ist so.
Für alle Gen Zs da draußen.
Du hast komplett recht, Moritz. Ich hatte einen Computer, der war nicht so gut. Ja, also der war schlecht.
Das hatten wir alle.
Ja. Also ich weiß.
Also nicht nur im Vergleich zu heute, also die sind mal alle erbärmlich, aber ich glaube, wir hatten beide oder die meisten von uns hatten so PCs, die eigentlich noch, ich habe das Gefühl, früher haben sich Spiele viel schneller entwickelt als Computer. Du brauchst also für das neueste Spiel den neuesten Computer, den niemand hatte.
Ja.
Und ein Jahr später gingen die ganzen Spiele auf dem schon gar nicht mehr.
Ja, genau. Das war so und es war irgendwie, da war die technische Entwicklung noch, die war dann irgendwann so völlig verrückt schnell.
Ja.
Also es gab dann, oder? Alle, jedes
schneller
halbe
als unser Budget auf jeden Fall.
Viel schneller und ich hatte eigentlich einen PC, der war komplett unterausgestattet.
Ja, unbrauchbar für vieles.
War ich komplett unbrauchbar. Ich habe es dann aber immer trotzdem versucht. Mhm. Und das heißt, ich habe dann immer die Auflösung ganz runtergestellt. Also ganz, das war ganz pixelig auf dem Monitor. Mhm. Ganz schlechte Einstellungen genommen, damit das irgendwie funktioniert. Und dann ist der Rechner eigentlich so alle dreiviertel Stunde abgerauscht. Ja. Aber ich war so begeistert von Computerspielen zu der damaligen Zeit, dass ich das in Kauf genommen habe. Und deswegen war ich aber, da habe ich schon früh sozusagen Bekanntschaft geschlossen mit der kalten Hand der Sinnlosigkeit des Lebens. Denn da waren ja also sehr häufig Spielstände dann gelöscht. Ne? Also es war ja ganz häufig so, dass es abgestürzt ist, ich hatte es nicht gespeichert, muss es nochmal machen.
Ja.
Und ich habe dann aber damals schon gedacht, naja, aber es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt ein beim Computerspielen einen übergeordneten Sinn. Ich werde nur daran erinnert, dass das, was ich hier gerade mache, komplett sinnlos ist.
Ja.
So, und das fand ich irgendwie einen guten Gedanken. Weil das war irgendwie ein Gedanken, ob der Speicherstand jetzt gespeichert wird oder nicht, es ist eigentlich, die Tätigkeit an sich bleibt so sinnlos überhaupt. Ich werde nur manchmal daran erinnert.
Ja,
und das fand ich, und ich fand diese Erinnerung gut.
Ja, dieses Abstürzen hat auch geholfen, immer, also alle ein, zwei Stunden mal zu denken, Digi, bist du dir sicher, dass das jetzt dein Tag ist? Also
richtig.
Bist du dir sicher, dass du jetzt, weil du weißt ja, du bist heute Abend, gehst du depressiv ins Bett, weil du warst nicht draußen, du hast niemanden getroffen.
Genau.
Dir fällt dann auf, ja, ich habe einen ganzen Tag meines jugendlichen Daseins damit gefristet, hier diese Stadt, die es nicht gibt, ne? Die gibt es ja nicht wirklich aufzubauen. Und spätestens heute Nacht im Bett fällt mir auf, ja, da wäre ich völlig vergeudet. Also ist das dein Leben jetzt, oder was?
Ja,
du
hast
jetzt die Chance auszusteigen. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe immer weiter gespielt.
Ja, genau. Und ich hatte aber, ich habe dann aber immer noch begeistert weitergespielt. Also
ja,
ich habe, das war auf jeden Fall, das war damals einfach zu geil.
Ja.
Also das hat man jetzt nicht mehr so, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht mehr so uneingeschränkt geil. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man so alles drumherum vergisst. Obwohl doch, ich hatte mal eine Einbruchphase bei Corona. Das war schon so, das kann schon
ja,
wohl
sein.
Ja, aber
das zählt nicht.
Nee, oder Corona zählt nicht.
Nee, Corona zählt nicht, weil du hast ja nichts, was du sonst, also du stehst ja vor der Wahl, entweder du vertiefst dich in so einen sinnlosen Krams oder du sitzt auf dem Sofa und wartest ein paar Monate. Da gab's ja jetzt nichts dazwischen.
Nee, das stimmt. Aber es war schön, wirklich erschreckend, wie ich da wieder abgestürzt bin, muss ich echt sagen. Also ich habe da wirklich so ein Computerspiel gespielt, da habe ich so morgens nachmittags angefangen und habe gedacht, ich spiele so 2-3 Stunden, so 16 Uhr, habe ich angefangen. Und dann spiele ich so bis 6 und dann mache ich Abendbrot und gucke ich Fernsehen oder mach ich was.
Ja? Schnell kurz nochmal reingucken.
Und dann habe ich einfach 12 Stunden durchgezockt und ich habe wirklich, ich glaube, ich war einmal auf dem Klo.
Ja.
Aber auch ungern. Die Zeit auf dem Klo.
Ja, das war schon 3 Stunden rausgezögert.
Ja, genau. Also richtig so mit dem Fuß gewippt habe ich.
Das mache ich noch jetzt. Und dann gehe ich. Jetzt noch. Das eine noch. Und dann gehe ich wirklich.
Ja, das eine noch. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, ja, aber wäre auch gut, wenn ich mit dem Sieg aufhöre. Und ich war aber nicht gut. Also musste echt lange spielen, um dann mit dem Sieg aufzuhören. Das ist so ein bisschen so, wie wenn, aus unserer Lebenswelt jetzt, wie wenn der Opener, merken, es läuft nur so mittel und sie denken aber, ich will auf jeden Fall mit einem großen Lacher enden.
Ja, mit einem großen Witz.
Ja, und dann spielen sie sich einen Wolf und du merkst, das ist heute leider nicht der Tag.
Ja, also ich stehe wieder hinter und merken irgendwann, du bist jetzt 10 Minuten drüber.
Der große Lacher kommt nicht mehr.
Ich will auch nicht mehr reinbrüllen, das ist auch irgendwie erniedrigend, ich will auch nicht unsympathisch wirken, ne? Aber du kannst es aufhören, das zu versuchen, das wird nichts mehr.
Ist manchmal so.
Ja, gibt so Tage.
Haben wir aber auch schon, also habe ich mir auch schon Wolf gespielt. Habe ich auch schon gedacht, ich will jetzt hier nicht runtergehen ohne einen großen Lacher. Und dann spielst du so altes, du testest Material 10 Minuten, das kommt nicht an, dann machst du nochmal 5 Minuten so das Material, was auf jeden Fall funktioniert.
Was immer funktioniert.
Und es funktioniert auch nicht.
Nee.
Es funktioniert so mit, also die haben dich schon gefressen, die Leute, die sind nur gelangweilt, die hoffen auf den nächsten schon.
Ja.
Und du denkst dir, nee, wartet jetzt bitte nochmal.
Nee, auch ich sage immer, auf frisch verbrannter Erde wächst keine Palme mehr.
So ist es. So ist es ja, Moritz. Wir sind gerade in Kassel.
Ja.
Wir sind gerade in der Mitte Deutschlands.
Das ist auch ein Satz, den ich nicht sagen wollte in meinem Leben.
Ja, aber nun, wir sind jetzt hier und wir machen es wie alle in Kassel, wir machen das Beste draus. Ja, wir sind ja sogar nicht mal in Kassel, wir sind im Baunatal. Also das ist so ein Ort bei Kassel.
Bei Kassel.
Und da hoffen wir sehr, dass es heute gut wird. Aber mir ist viel Gutes erzählt worden. Gar nicht so schlecht eigentlich. Ich mag diese Region hier ganz gerne, weil die so auf und ab geht, weil die so Berge hat. Das finde ich irgendwie interessant.
Ach so, du meinst landschaftlich. Ich dachte, du meinst so, ja, Kassel hat ja immer ein paar gute Jahre und dann kommen so ein paar schlechte Jahre. Ist ja ein bisschen wie die Plagenzeit hier. Kassel ist ja sinnflutartig im Grunde.
Ach so, nee, das weiß ich nicht, wie es auf und ab geht bei Kassel. Also ich glaube aber auch, Kassel hat auch schon mal, hatte richtig glorreiche Zeiten.
Ich glaube, Kassel ist insgesamt ziemlich reich, glaube ich.
Ja, hier stehen so ein paar Gebäude rum, die sehen irgendwie so nach Geld aus.
Wir sind ja gestern reingefahren in die Stadt mit dem Auto. Und dann kam etwas, was es unserer Jugend sehr oft gab, nämlich diese Disco-Laser.
Also das war unfassbar.
Ich habe das noch nie verstanden. Also das, man kennt das, ne? Man fährt so auf der Landstraße, Autobahn lang und dann ist da irgendwo eine Großraumdisco.
Ja.
Und um sie auf sich aufmerksam zu machen, schießen die so Licht in den Himmel. So einen großen Strahl, der da einfach ist. Sie wissen wie das Ende des Regenbogens.
Das ist so,
und das war früher schon, ja, das war schon ganz krass. Gestern, komplett über Kassel, kilometerweit entfernt hast du das
Laser
gesehen.
Über Kassel, ja, Laser 3000 hätte, über Kassel. Ja. War richtig so Laser. Und wir waren richtig, ich war richtig so, da hat's mich wieder gepackt. Auf einmal habe ich gedacht, du, lass uns dem Laser folgen, das ist doch spannend.
Lass uns zur Großraumdiskothek, ja, also was soll passieren?
Ich habe auch gedacht, wer so einen großen Laser hat, der kann keine schlechte Party machen. Ja. Oder? Das ist so, ey, der Laser birgt irgendwie für Qualität. Das war ein Laser, ich habe das Gefühl, der strahlt bis zum Mond. Der war so doll, der hörte auch nicht mehr auf. Das war richtig wie so eine, ja, wie so ein Ereignis aus der dritten Dimension, sag ich mal.
Ja, aber das stimmt, du hast schon recht. Also wer so eine Art von Laser organisieren kann, der kann auch eine krasse Party aus der Taufe heben. Und damit herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
Ja,
ja, weil ich warte immer bis zum Schluss des Podcasts, das haben wir zweimal nicht gemacht. Ich kriege schon böse Zuschriften hier. Till, wann sagt man eigentlich etwas aus der Taufe heben?
Ja, das machen wir meistens, das ist ein Projektmanager, der ist so 65, also zu alt, wenn man ehrlich ist. Ja, und
zu alt, nicht als Mensch, sondern als Projektmanager? Oder
als
auch,
Projektmanager.
Meinst du, und Menschen auch, allgemein sollten keine 65 Jahre alt werden?
Nein, finde ich ganz toll, wenn Menschen so alt werden und freue ich mich auch drauf, so alt zu werden. Der ist aber jetzt als Projektmanager eines Startups, der sich dann immer noch so extrem jugendlich anzieht. ist trotzdem nicht so geeignet und er kommt dann immer zu lustigen Formulierungen. Mhm. Ja, und das ist jetzt also ein kleiner Empfang, ja, Berlin Mitte natürlich.
Klar.
Weil jetzt endlich.
Also so viel weiß er schon, dass wenn man ein Startup im Empfang macht, dann Berlin Mitte.
Dann Berlin, natürlich, es ist auch in Berlin Mitte. Sie sitzen da, er ist auch ein cooler Typ, er kann auch immer noch alle Programmiersprachen, aber die Sprache der Jugend, die bleibt mir verschlossen. Und deswegen sagt er dann also, also wirkt auf Sektgläser schon noch gewartet. Also er macht auch noch alles mit, ne? Also er kann gut mitkickern.
Er findet es toll, was die jungen Leute machen.
Er findet es toll, was die jungen Leute machen. Er kann sogar noch selber. Er hat die ganzen Sprachen hier, HTML.
C++.
C++, ja. Delphi. Kann er alles.
Ja.
So.
Was macht das Startup? Welche Richtung geht das? Ist einfach Technik. Ist einfach so App und sowas? Oder?
Ja, es ist Share. Share Economy. Mhm. Was heißt das Share Economy? Also irgendwie so, da kann man sich Sachen leihen, ne?
Ja, hat er, kennt er noch, Nachkriegszeit, da haben wir das auch.
Ja,
haben wir auch viel geteilt. Ja. Im Dorf hatten wir nur ein einziges Pferd damals.
Richtig,
Schlesien,
genau. Ja. Und die hat jetzt also so ein Werkzeugverleih, aber digital. Eigentlich total smart, ja. Also weil man braucht ja nicht immer eine Bohrmaschine und so und dann sozusagen Bohrmaschinen in deiner Nähe suchen einen neuen Besitzer, tausche gegen Schraubenzieher, so, ne?
Ah, okay.
Ganz
klassische.
Klassisch P2P, ne? B2B, oder wie sagt man, ne? Sagt man P2P oder B2B?
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was
B2B.
Irgendwas davon
B2B
ist.
B2B ist Business to Business, ist es glaube ich nicht, aber es ist eine Share, ist auf jeden Fall eine
du, kann
Share
man auch,
Economy.
Kann man, gibt's ja, kannst du verschiedene Accounts machen. Es
kannst
gibt
verschiedene
beides,
Accounts. Es gibt kommerzielle User, es gibt Privatanwender. Auf jeden Fall ist die App jetzt fertig, es soll gelauncht werden. Man hofft insgeheim drauf, dass sie in zwei, drei Jahren aufgekauft wird von Google oder Microsoft, weil man ehrlicherweise das nicht so gut jetzt mit den finanziellen Mitteln nicht so auskommt, dass man das skaliert.
Mhm.
Ja. Und also große Party, es wird ein bisschen größer gemacht, als es ist. Ja, das ist ganz wichtig,
ist ja
weil
der Sinn
du machst diese Party vor allem für Investoren, dass die denken, das ist größer, als es ist. Ja, also wirklich große Sektdusche, ja, also große, also es gibt auch so Go-Go-Boys und Go-Go-Girls, die sind da.
Da haben sie natürlich jemanden aus Marseille geholt, der so Schokoladenkunst macht, so riesige Bohrmaschinen.
Ja. Genau, Bohrmaschinen aus Schokolade.
Tischkreissäge aus Schokolade.
Richtig,
so,
Bohrmaschinen aus Schokolade. Dann gibt's ein kleines Eismuseum. Ja, so, auch mit so Werkzeugen. Ja, also es ist richtig groß aufgefahren worden. Ja, also das ist so die Hälfte des Budgets, das wissen die alle nicht, ne? Weil das Budget ist natürlich extrem aufgeblasen, das stimmt alles gar nicht. Ja. Aber die Hälfte des Budgets geht für diese Party drauf. Ja. Weil sie genau wissen, da ist eine untere Führung, eine stellvertretende Abteilungsleitung von Microsoft. Mhm. Das kann mal wichtig werden. Leute von Google sind da. Ja, man schafft es. Business Punk ist eingeladen, ja, der will vielleicht auch nochmal einen vielversprechenden Artikel schreiben, also man weiß so, das ist
heute wird
gut. Heute wird richtig geangelt, alle ausgeschwärmt, er ist nochmal extra zum Friseur gegangen, ja, hat sich die grauen Haare zupfen lassen, also dass er auch noch immer noch fresh aussieht und er sagt also, ja, und da haben wir jetzt hier diese neue App, aus der Taufe gehoben. Mhm. Und da ist eigentlich schon allen klar, oh, das ist, der ist da nicht mehr zu Hause. Der ist in der Jugend nicht mehr zu Hause. Und da muss man sagen, da ist, das war eigentlich der Anfang vom Ende. Ja. Und
kriegen Sie ein Angebot?
Nein. Nee, weil der hat sich der, ja, der, hat, Frage, ne? Der hat dann der, der Google-Mann und der Business-Punk-Mann, ja, die kennen sich noch von früher, die haben sich so vielsagenden Blicke zugeworfen und gesagt, oh hier, guck mal, ja, das ist peinlich. Das ist peinlich, die Formulierung hier, bei so einem geilen Event. Mhm. Dann haben sie gemerkt, da ist irgendwie, das ist nur Fassade hier. Das ist gar nicht so hip und cool, wie sie denken. Wenn, wenn da so ein alter Mann so einen alten Spruch loslässt, ist natürlich auch diskriminieren, muss man, ja, Moritz, ganz
ja, ja, klar, so, ja, das
ich sage
ja
nur, wie es ist.
Ja, natürlich.
Ich sage nur, wie es ist, nicht wie ich es finde. Ja, ganz wichtig. Ja, ja, und dann ist das abgeblasen. So, da sagt man also aus der Taufe eben, wenn man über so 65 ist, ein Startup macht und angeben möchte und eine App aus der Taufe hebt, die dann sofort wieder im Erdboden gleichgemacht wird, dann sagt man das.
Sehr gut, dann wissen wir Bescheid. Nummer zwei, wann erklärt man eigentlich jemandem, wie der Hase läuft?
Ja.
Und Punkt zwei, wie läuft der Hase?
Ja, ja, also das ist eine... Eine sehr klassische Formulierung, also du brauchst eigentlich, um wie der Hase läuft, muss man ehrlicherweise sagen, du musst, also unter 50 kannst du das eigentlich nicht sagen.
Ja.
So, das ist eigentlich, also da gibt es keine Zulassung für den Satz.
Ah, okay.
Ja, also.
Okay, ah, okay. Da habe ich nämlich hab ich oft schon mitbekommen, dass Leute da dann in dem Fall weit aus ihrem Zuständigkeitsbereich herauslangen, um diesen Satz hervorzutragen.
So ist es. Ja, so ist es. Also du musst da wirklich so über 50 sein, so, und dann darfst du sagen, muss ich mal zeigen, wie der Hase läuft. Ja.
Wem und sagst du das?
Das sag ich Leuten, die sind mindestens 20 Jahre jünger.
Mhm.
Das ist wichtig. Also da muss ein Altersgefälle sein.
Ja.
Und man macht eigentlich auch, man zeigt eigentlich auch nur, wie die Hase läuft, wenn man so ein bisschen Übergewicht hat. Ganz interessant.
Ah, okay,
das sagen eigentlich Leute immer ein bisschen mit Übergewicht. So ein bisschen so einen Wohlstandsbauch haben.
Mhm.
Ja. So. Weil die wissen nämlich, weil die haben, die wissen ja schon so lange, wie der Hase läuft.
Der ist auch der Hase viel bei denen in den Bauch gelaufen.
Ja, genau. Na, ja, dass
mit
die
Soße.
Sich, ja, genau. Mit Soße, genau. Na, weil die haben natürlich, die wissen, wie der Hase läuft und das zeigt sich dann irgendwann natürlich. Ne?
Ja, klar.
Die leben in Saus und Braus.
Ja, sag mal, wenn du weißt, wie der Hase läuft, brauchst du nicht mehr laufen und das sieht man dann irgendwie.
Richtig, genau. Ja, weil der Hase nimmt dich dann mit. Der Hase nimmt dich mit auf seinem Lauf. Ja. Und also das sagt man so über Eck, ja?
Ja.
Also das ist, sagt man nie zu Leuten, man sagt nie, ich zeig dir, wie der Hase läuft, sondern man sagt unter seinesgleichen, ja, also mit 50er unter sich sagen, wie sie Leuten, die 20 Jahre jünger sind, dann gezeigt haben, wie der Hase läuft.
Ah, okay, ja, klar. Ja, ja, das wird, das ist ein klassisches Überbande-Sprichwort.
Das ist ein Überbande.
Ja.
Das ist ein Überbande, also dann so, also, und dann sagt man halt, dann, ja, da gibt's eine, ja, mittlere Unternehmensführung ist das, ne? Also mittelständische Unternehmen treffen sich, da sind Chefs anwesend, so kleinere Unternehmen. Und ja, man unterhält sich einfach, gibt es einen Stammtisch einfach, ja, weil man weiß, man hat es nicht so leicht, das ist damals noch aus der Corona-Zeit entstanden, ne, und da hat man sich als mittelständisches Unternehmen zusammengeschlossen in der Region, da sind wir also im Raum Baden-Württemberg ansässig, ja, also der eine macht Schrauben, der andere macht ein spezielles Schließsystem für so Autofertigungsanlagen, ne, ganz, ja, du lachst, aber ganz wichtig, ist ganz wichtig, haben so ein Monopol in ganz Europa,
ja,
das ist eine ganz kleine Sache, ist das, aber das ist ganz wichtig für Autos, ne, auch Tesla hat angefragt, aber das sind sie noch in Verhandlungen. Naja, ich verlaber mich. Also, die beiden unterhalten sich auf jeden Fall. Ja, der eine macht Schrauben, der andere macht dieses Spezielle so. Und dann so, und der mit dem, also, das ist ein Herbert. Ja, also, das ist ein Herbert und das ist ein Dietmar. Dietmar macht die
Dietmar,
Fertigung.
Schön.
Ja, ja. Der so und.
Verrät viel.
Ja. So, Dietmar verrät auch viel, wie es gerade bei ihm in der Firma läuft, nämlich Bombe. So, und Dietmar sagt also, dass es echt super gut läuft bei ihm in der Firma und so mit den Schließsystemen, das läuft echt klasse. Und Herbert, ja, ist als Schraubenhersteller, fragt er natürlich wissbegierig nach, weil beim Thema Schraube ist jetzt natürlich nicht mehr, ist jetzt nicht mehr so viel Innovation da, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist natürlich interessant mit Tesla gerade, das Angebot mit dem Tesla, wie, ja, werden wir das abgeschlossen, so. Und, so, und dann gab der, dann habe ich, ja, und dann sagt Dietmar, ja, dann habe ich mit meinem Haupteinkäufer, habe ich dann geredet, ja. Und ja, da habe ich mir angeguckt, wie war der Mailverkehr, wir haben hier miteinander geredet, kommuniziert mit dem und dann habe ich, ja, dann hab ich gedacht, ja, so gut, aber es ist ja Nettigkeiten austauschen, das ist ja nicht. Dann habe ich dem mal gezeigt, wie der Hase läuft.
Ja.
Da musst du ran. Da musst du, da weißt du, du weißt es doch auch. Das ist bei dir wie im Schraubengeschäft, das ist ja nicht anders. Ja, du musst dann auch irgendwie den Abschluss machen.
Ja, du musst den Sack zumachen.
Du musst den Sack zumachen.
Am Ende muss der Sack zu sein.
Ja, und können wir ja nochmal miteinander reden, schreibt er. Da haben wir immer gezeigt, wie der Hase läuft. Ja, geradeaus läuft er nämlich, der Hase. Aber so, ja, der läuft nämlich nicht zickzack. Mhm. Der läuft aber geradewegs zum Ziel, so musst du fallen. Ja, also der macht ja immer noch einen Haken, so läuft der Hase gar nicht bei mir. Bei mir läuft der Hase, ja, das ist der Erfolgshase. Ja, der läuft ja nicht links, der läuft nicht rechts, der läuft geradeaus.
Der Scheuklappen auf.
Ja, klar, der Erfolgshase, der hat Scheuklappen, weil der läuft geradewegs zum Ziel. Ja, wenn er links läuft, wenn er rechts läuft, da verlierst du irgendwann, auf dem Weg verlierst du da was.
Mhm.
Ja. So, und ja, da sagt man dann also, da zeigt, wie der Hase läuft. Ne?
Gut zu wissen. Mhm. Nummer 3.
Ja.
Wann fordert wer eigentlich wen auf, einmal lässig durch die Hose zu atmen?
Ja,
locker durch die Hose atmen.
Ja, locker. Ja. Atme mal locker durch die Hose.
Mhm.
Ja, das ist also, das sagen meistens Leute, die deren Leben schon mehrfach Tiefpunkte hatte. Ja, also es sind Menschen mit gebrochenen Biografien.
Mhm.
Also zum Beispiel ein Busfahrer, der also mehrfach schon betrunken gefahren ist, ja, und dann letzten Endes einmal erwischt wurde, sag ich mal, und sofort den Job verloren hat, natürlich. Ja, ist auch Pech, aber ist auch viel, also liegt auch viel am Trinken, ne? Also,
wirst du unvorsichtig, ne?
Wirst du unvorsichtig.
Auf Dauer, ja.
Ja, genau. Und das ist also jemand, der schon so viele Schicksalsschläge, ja, ich sag mal, erleiden musste, ja? Spielt auch gerne, ja? So, ist immer so ein bisschen schon oft.
Ja, ist auch, nicht gefährlich. Also,
nicht gefährlich.
Soll Spaß machen.
Soll Spaß machen, klar, aber ist auch schon häufiger mal aus der Wohnung geflogen und so, ja? Und ist so ein bisschen so, weiß, so das Leben zu nehmen, wie es ihm kommt, nämlich nicht so gut kommt es, ne? Ist gar nicht so gut, läuft das Leben bei ihm. Aber hat sich so ein bisschen eingerichtet in der Selbstbezeichnung Lebenskünstler.
Ja.
So, ja. Also ist für sich genommen Lebenskünstler, da wird auch viel mit Jonglage im Park gemacht, wenn es warm ist.
Ja, ist heute Busfahrer, aber gut, dann ist er morgen halt was anderes.
Morgen halt was anderes, macht so,
wie das Leben
schlägt
kommt.
Sich durch.
Ja, muss das nehmen, ne?
Schlägt sich durch, hat aber eine leichte Arroganz entwickelt gegenüber Leuten, die sich nicht durchschlagen. Also nicht so sind wie er. Ja. Und da sind
Spießern.
Spießer, genau. Da gibt es manchmal Spießer leider. Und jetzt der letzte Job war im Tretbootverleih.
Ja.
Und da hat er da gearbeitet. Und ja, da kam er dann immer, manchmal, also der Tretbootverleih öffnet immer um 11 so und sonntags halt schon um 9, weil da gibt es viele Leute, die Tretboot fahren.
Ja, klar.
Und da kommt er, da hat er das immer mit den Zeiten, hat er es ja nicht so. Und er findet 11 eigentlich eine bessere Zeit. Ja.
Ja.
So, und da hat er sich gedacht, da optimiere ich die Öffnungszeiten.
Mhm.
Und dann komme ich besser um 11, ist besser für mich.
Ja.
Ja, und das hat er 2-3 Mal gemacht und dann war ist der Chef irgendwann ausgerastet. Ne?
Mhm.
Und hat gesagt, er hat ihm mal gezeigt, wie der Hase läuft. Ne? Und er hat
nämlich gesagt, Richtung 9 Uhr.
Ja, Richtung 9 Uhr läuft der Hase. Aber ganz straight 9 Uhr. Ne? Nicht links, nicht rechts, ganz, ganz geradeaus auf 9 Uhr. Und er hat den da richtig zusammengeschissen.
Ja.
Ja, und dann so.
Aber
dann,
da richtig auch vorversammelter Mannschaft? Also wirklich beim Verleih als die ganzen.
Ja, da sind nicht viele mehr. Da ist nur Jenny sonst noch. So.
Ja, aber ich meine, die ganzen Leute, diese ganzen Pärchen, die so, da auf dem Sonntag
vor
dem Brunch noch.
Vor der Kundschaft. Ja, vor der Kundschaft schon.
Das muss auch nicht sein.
Nee, ist unangenehm, das stimmt. Und deswegen hat er auch gesagt, aber das hätte er auch sonst gesagt. Chef, also. Können wir mal ein bisschen locker durch die Hose atmen. Also mal ruhig. Ne? Und ihm, um ihm zu zeigen, ganz schön uncool, was du hier gerade machst.
Ja, Piano.
Pianomeister. Ja. Also dann sagt man das.
Ja, kann man auch sagen, wenn man weiß, den Job behalte ich sowieso nicht.
Genau, eben. Das war jetzt so. Und dann sagt man häufiger mal locker durch die Hose atmen.
Ja.
Könnte auch ein Technikersatz sein.
Sagst du, weißt du was, das brauche ich so nicht. Können Sie jetzt einen Gehaltscheck, ne? Gerne auf die Verkehrsinsel schicken hier bei mir.
Genau, ja. Ja, das ist also mal locker durch die Hose atmen.
Das war 3 von 3. Wir haben aber noch eine Special-Zuschauer-Extra-Frage.
Sehr gerne.
Weil uns jemand geschrieben hat und sich nach einem Familienfest, wo dieser Satz sehr häufig genannt wurde und sie diesen Satz noch nie vorgehört hat, fragt sie uns, wann genau ist eigentlich Polen offen?
Ja, das ist eigentlich immer, wenn es 5:12 ist.
Ja.
Das kann man sich eigentlich immer ganz gut merken. Wenn 5:12 ist, ist Polen auch offen. Also, oder es ist schon fast, also eigentlich ist Polen offen, wenn 12 ist.
Ja,
ja.
Ich wollte gerade sagen.
Es ist auch 5:12 und dann ist Polen offen.
Manchmal ist dann schnell Polen offen.
Ja, dann ist einmal Polen offen. Und aber das Interessante ist, bei so Formulierungen, ne?
Ja.
Es ist eigentlich nie Polen offen.
Nee.
Also gar nicht. Also es wird immer gesagt, dann und dann ist aber Polen, so, also das sagt man oft auch zu Kindern, ne? Wenn die zum Beispiel nicht die Hausaufgaben machen oder jetzt so mehrfach, also
mehrfach Turmbeutel verloren.
Turmbeutel verloren. Und die haben die Wände eingekackt oder dran gemalt oder was. die da machen, ne? Die
Kinder. Ne?
Ja. Kinder, so. Und dann sagt man, oh, mach das bitte sauber, mach das bitte weg. Ja, und die machen es nicht, ne? Und dann sagt man, machen es nochmal nicht. Und mach mal wieder, mach bitte. So, und das schaukelt sich so hoch und irgendwann sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist Polen offen. Und man kriegt einfach als Kind, weiß man auch nicht, was das heißt, wenn Polen offen ist, aber kriegt man mit, dass dann was Besonderes passiert.
Ja.
Und denkt sich, na, das will ich aber immer sehen.
Ja.
Ne? Und wenn Polen offen ist, ist meistens so, dass dann die Eltern das selber wegmachen.
Ja.
Weil es gibt einfach keine Eskalationsstufe. Nee.
Polen offen ist nicht gleich der Fall weiß.
Nee. Ja. Nee, genau. Ist einfach nicht, nee, ist einfach gar nichts.
Okay. Hm? Ja, dann einmal nach draußen die Nachricht, damit du jetzt weißt, wann Polen genau offen ist. Ja. Und das war's für heute mit Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
Moritz, wir haben ganz viele Berichte bekommen. Ich hab
du hast nach prekären, selbst ich wurde angeschrieben mit prekären Anstellungsverhältnissen an deutschen Universitäten.
Ja, so, und da habe ich mir jetzt gedacht, lese ich mal eine Nachricht vor.
Ja, bitte. Ich bin gespannt.
Ja, ich mache es einfach mal. Ich wollte mich mal zum Thema, also wir haben jetzt darüber gesprochen, es soll, es gibt jetzt ein neues Gesetz, das jetzt die Studienbedingungen für Leute, die an der Uni arbeiten wollen, noch prekärer macht, weil du noch viel weniger Zeit hast und noch viel weniger Geld bekommst. Du sollst also, wenn du einen Doktor hast, innerhalb von 3 Jahren Professor werden, Professorin werden, und das ist eigentlich unmöglich.
Ja.
So, und das heißt, du musst dich dann um sogenannte Drittmittel bewerben, also das heißt, du musst dann gucken, kriegst es entweder vom Staat. So, also so, aber du musst dich halt immer darum bewerben. Du musst halt, bist halt immer wieder Bittsteller oder von der Wirtschaft. So,
und das ist ja richtig, das ist ja immer richtig. Erstmal, also dass da Leute nicht sofort hellhörig werden und sich denken, ah, sollen wir das wirklich verbinden jetzt?
Ja.
Wirtschaft und Forschung.
Ja, ist
im
billiger.
Staatsdienst.
Ne? Billiger. Nein, erstmal. Ist erstmal billiger. So, jetzt haben wir aber eine längere Nachricht bekommen und die würde ich gerne vorlesen. Die ist ganz gut von, ich hoffe, das darf ich sagen, Sophie. So, wollte mich mal zum Thema 12 Jahre studieren und dann Pech melden. Hab vor Jahren mit einem Studium der klassischen Archäologie begonnen.
Geil.
Absolutes Traumstudium.
Liebe es.
Oder? Ja, ja. Finde ich auch. Archäologie, irgendwie geil. War sehr engagiert. Fachschaftsrat, Extrakurse in Altgriechisch, alte Geschichte, Kulturwissenschaften etc. Für die ich gar keine Leistungspunkte bekommen habe, aber ich habe das aus Interesse gemacht. Jedes Jahr während der Semesterferien mindestens 1 bis 2 Grabungen, sprich 4 bis 8 Wochen im Ausland mitgemacht. Unentgeltlich natürlich. Teilweise musste sogar Kost und Logis aus eigener Tasche bezahlt werden. Nebenbei 2 Jobs als studentische Hilfskraft und BAföG, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dafür habe ich bis heute 10.000 Euro Schulden beim Staat. Erster Tag des Studiums hat sich bereits ein bereits verstorbener Dozent vor uns hingestellt und gemeint, es gibt keine Zukunft für Sie, gehen Sie nach Hause. Klasse. Absolut klasse, ja. Der wusste auch, wie der Hase läuft.
Der wusste das, weil der hatte das selber schon versucht.
Richtig. Niemand braucht so viele ArchäologInnen. Übrigens üblicherweise viel mehr Frauen als Männer in dem Studiengang.
Ach, krass.
Nur die allerbesten und sprachtalentiertesten kommen hier weiter. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe geweint. Jahre später habe ich das der kleinen Gruppe von Masterstudierenden erzählt, die aus meinem Jahrgang noch übrig waren. Stellte sich heraus, dass ich nicht die einzige war, die an diesem oder einem der darauf folgenden Tage geweint hatte. Nun bin ich Doktorandin. Gehöre zu einer Minigruppe. Sagt man Doktorandin oder Doktorandin? Doktorandin.
Ja, überleg nochmal kurz, wen du hier gerade fragst.
Ja, Moritz.
Doktorand. Dann ist es Doktor. Ist es mit T am Ende?
Ja, also sie, Doktorand würde ich nämlich auch sagen, aber sie hat. Doktorand wird doch. Ja, der Doktorand, ne? Das kommt das von Rand oder kommt das von Rand?
Das ist wie bei einer Pizza, das ist immer das Trockene. Ja. Jeder Doktor, jede Doktorin braucht so eine trockene Art.
Das ist
ja
auch manchmal eine trockene Angelegenheit.
Ja, und das ist der Doktorand.
Ja,
außer du machst Weltraumfahrt, dann hast du Käse
ehrlich,
drin.
Dazu gar keine Nachrichten, das könnt ihr euch alles mal selber schön ergoogeln. Ob das jetzt mit D oder T, das ist mir ganz egal. So, auf jeden Fall ist sie Doktorandin, gehört zu einer Minigruppe an Überlebenden aus meinem Jahrgang. Niemand von uns hat einen Lehrstuhl als wissenschaftliche MitarbeiterInne, denn diese werden in den Instituten nur an Postdocs vergeben, also an Leute, die bereits promoviert sind. Also sie will den Doktor machen, sie ist gerade dabei, den Doktor zu machen, und erst wenn du den Doktor fertig hast, dann kriegst du einen Lehrstuhl.
Okay.
So, ich habe 3 Jahre ein Stipendium einer privaten Stiftung. Das erste Jahr habe ich nichts für meine eigene Doktorarbeit gemacht, sondern zusammen mit meinem Doktorvater einen Sammelband veröffentlicht. Also Lektorat, Layout, Bildrechte etc. für einen 600-Seiten-Band übernommen und eine Sonderausstellung in einem Museum zusammen mit ihm vorbereitet. Unentgeltlich natürlich, denn ich hatte ja das Stipendium. In Jahr 2 ist meine Welt zusammengebrochen, da mein damaliger Partner mich verlassen hatte. Möchte nicht ins Detail gehen, aber war circa 7 Monate nicht arbeitsfähig. Kleines Trauma inklusive Therapie. Könnte man jetzt natürlich sagen, ah ja, was für eine Besonderheit, aber ich glaube, das ist...
Dass das eine Besonderheit ist.
Nee, genau. Ja. Ja, genau. Aber muss man vielleicht nochmal sagen, so, ich glaube... Also gerade so diese Wissenschaftskarrieren gehen immer von so einem komplett gleichförmigen Leben aus, ja, und der kompletten Unterordnung seines Privatlebens,
genau,
dafür.
Ja.
Ich habe jetzt auch wirklich von mehreren Leuten zugeschickt bekommen, dass ihre Beziehung zerbrochen ist.
Ja.
Nicht immer daran, aber es war immer ein Mitteil dafür.
Ja, das glaube ich sofort. Wenn das daraus besteht, dass eine Person sich ohne einen Cent dafür zu sehen komplett aufopfert,
ja,
14 Stunden am Tag am besten noch, weil, naja, ja, aber der Professor wollte diese Ausstellung machen, das muss ich jetzt halt mitmachen,
genau,
dann ist das irgendwann nicht mehr tragbar fürs Gegenüber.
In Jahr 3 war ich sehr produktiv und habe sogar 6 Monate am Stück im Ausland geforscht. Man kann sich aber denken, dass ich in den 3 Jahren nicht fertig geworden bin. Seitdem arbeite ich auf dem freien Markt, mal als Freelancerin, mal in Teilzeit, eher Vollzeit, da ich häufig für meine KollegInnen einspringe. Sie haben nämlich Kinder und diese werden leider oft krank. Immer wenn ich genug Überstunden habe, ist es mir möglich, für 2 Wochen in Anführungszeichen Bildungsurlaub zu machen und endlich mal am Stück an diesem Opus zu schreiben. Mittlerweile, wow, circa 600 Seiten. Mein Doktorvater ist bereits seit Jahren tief enttäuscht von mir. Ich habe immer noch 10.000 Euro Schulden und ein Ende dieser Phase ist nicht in Sicht, da ich weder genug Zeit habe, diese Doktorarbeit abzuschließen, noch genug Geld verdiene und Schulden abbezahlen zu können. Auch wirklich haben mir auch Leute geschrieben, auch wirklich eine ganz schwierige Sache so. Also du musst einerseits irgendwie arbeiten,
ja,
für deine Chefs, um Geld zu verdienen. Andererseits ist da diese Doktorarbeit, die du auch noch machen musst und du weißt nie so richtig, wie das regeln sollst. Mein Traum, einmal als Kuratorin im Museum zu arbeiten, gebe ich innerlich auf, denn ich bin mittlerweile fast Mitte 40 und nach PhD, also ist die englische Bezeichnung für Doktor, muss man erstmal 1 bis 2 Jahre Volontariat am Museum machen. Sprich, mit sehr wenig Vergütung arbeiten und dann eventuell einen der heiß begehrten und seltenen Kuratorenstellen zu ergattern. Wenn denn mal jemand wegstirbt. Nichtsdestotrotz werde ich diese Doktorarbeit irgendwann abschließen und sei es mit Mitte 40. Das ist mir egal. Ich habe mich für diesen Weg entschieden und war anscheinend nicht stark genug, trotz sehr guten Abschlüssen Bachelor, Master in 3 Jahren fertig zu werden und bin zum Glück nicht die Einzige. Ja, das ist irgendwie...
Das hat, also ich muss sagen, das hat nichts mit Stärke zu tun, ne?
Nee.
Dass du da bereit bist, dieses Leben, was geschildert wurde, durchzuziehen und zu sagen, ja, das ist wirklich alles daran ist scheiße, aber das ist mein Traum und ich mache das, trotz aller Widerstände, bist du ja enorm stark.
Ja.
Also das ist eigentlich, also das, aber es vermittelt dieses Selbstbild, genau, dass wenn du sagst, ich mache das jetzt, ich opfer mich hier auf und ich gehöre zu den besten 2% der Welt, dann ist die Antwort, naja gut, ja, das beste obere Prozent bist du nicht. Ja, war's umsonst. Danke, tschüss, brauchen wir nicht.
Genau. Und das ist eine, und das hat irgendwie auch was mit Glück zu tun. Und dann ist es irgendwie auch nochmal so, also das ist so, worum geht's eigentlich so im Großen und Ganzen? Weil jetzt, also vielleicht klingt das für Leute so ein bisschen speziell, aber es geht, glaube ich, schon um so eine Durchkommerzialisierung von Universitäten. Was heißt das eigentlich? Es geht immer darum, zum Beispiel, ganz viel Zeit geht dabei drauf, Anträge zu schreiben. Du musst entweder, ja, Anträge schreiben für diese Firmenstiftung, das heißt nicht direkt, dass die, das ist natürlich über Umwege, gibt es da kommerzielle Interessen, aber manchmal sind da auch keine kommerziellen Interessen.
Nee, aber es ist halt anstrengend, das zu besorgen.
Es gibt diesen Generalverdacht. Der Generalverdacht ist, du bist eigentlich faul,
mhm,
und wir wollen erstmal gucken, ob das, was du da machst, mhm, überhaupt sinnvoll ist.
Ja.
Es gibt immer wieder Leute, vor denen du dich rechtfertigen musst. Ist das, mhm, denn gut, ist das denn nicht gut? Und das ist natürlich auch einfach manchmal Bullshit. Also,
ja,
in ganz vielen Fällen muss man sagen, also klar, also manchmal sind Studiendesigns Quatsch und nicht gut und so, aber das ist ja in seltensten Fällen der Fall.
Ja.
Sondern oft geht's darum, den Leuten nochmal zu sagen, ey, wir achten hier super auf die Qualität der Forschung. Das ist aber nicht so.
Ja.
Du kannst es nicht quantifizieren. Und das ist irgendwie so dieser große dumme Irrglaube zu sagen, wir optimieren Universitäten dadurch, dass wir Qualitätskontrolle machen, die ganze Zeit permanent.
Ja.
Und die große Frage ist nämlich, wie messe ich Qualität? Und ich glaube, die Qualität von Forschung ist einfach dann gut und auch die Qualität der Lehre ist dann gut, wenn du Leute Zeit gibst.
Ja, genau. Ja.
So, also wenn
und wenn du Leute dazu zwingst, statt zu forschen und sich weiterzubilden, nonstop nachzuweisen, dass du forschst und dich weiterbildest, dann leidet darunter ja vor allem einfach die Forschung und das,
ja,
Weiterbilden. Das ist einfach Quatsch.
Ja.
Also der nächste Punkt ist, es bevorzugt extrem die Leute, die so ein bisschen Archäologie machen, weil sie fucking reich sind, weil Papa eine Firma hat für Schiffsschrauben und sie sich denken, ja gut, ich muss mir jetzt nicht um Stipendium kümmern, ich muss auch nicht gucken, wie ich aus der Wirtschaft Geld habe. ich mache ja einfach mein Geld und dann mache ich ein bisschen frei und dann mache ich ein bisschen Forschungsarbeit. Dann habe ich dieses 3 Jahre. Naja, da kann, natürlich kann ich da diese Doktorarbeit schreiben, weil ich muss ja nichts anderes machen. Ich habe ja 24 Stunden am Tag frei, weil ich reich bin.
Genau. So, und dann kann man sich halt leisten. Und das ist ja dann immer der Jackpot sozusagen.
Ja, klar.
Und das sind ja immer die besten Bedingungen. Und eigentlich sollte ja das Studium so sein, dass es diese Bedingungen für eine Zeit simuliert, als wäre man reich in Anführungszeichen. Also, dass man irgendwie das Vertrauen bekommt von jemandem. Weißt du was? Du machst das, wir nerven dich nicht. Du hast schon, also ich meine, wer promoviert, also man promoviert nicht einfach so, ne?
Ja.
Also man geht da zu einem Professor und sagt, ich möchte es gerne machen und der sagt, der ist die Qualitätskontrolle.
Ja.
Der sagt, aber weißt du was, ich glaube an dich. Ja. Du warst jetzt so gut die ganze Zeit, also du musst ja eine 1-0 haben.
Ja.
Das sind alles 1-0 Leute.
Ja.
So, oder 1-3, whatever, ja, aber die sind alle super. So, und dann, und den, also du hast sowieso schon wirklich viel Stress auf dich genommen, 4, 5, 6 Jahre manchmal. So, und dann kommen immer noch Leute zu dir an und sagen, ja, aber ist es so gut? Ja, schreib mir erstmal einen Antrag.
Ja.
Schreib mir mal einen Antrag dazu. Und du kommst da gar nicht mehr raus. Und dann musst du irgendwie Paper machen und dann werden die Paper gezählt. Also du musst halt einfach so 10 Seiten Artikel schreiben.
Mhm.
Über irgendwas.
Mhm.
So. Und dann werden die, also dann kommt es nochmal drauf an, über die Qualität des Magazins meinetwegen. Aber eigentlich wird relativ stumpf gezählt. Also das wird dann gesagt, ja. Oh, du hast 10. Du hast 10 mal 10 Seiten geschrieben. Ja, klasse. Und das zeigt so ein bisschen so diese Blödheit. Ja, aber es kann ja auch ein genialer Artikel sein,
klar,
eine
genau.
Geniale Idee. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht eigentlich darum zu zeigen, ich bin die ganze Zeit in der Lage, ununterbrochen Zeug zu produzieren. Und teilweise werden die natürlich aufgebläht. Und dann werden so Versatzstücke wieder neu genommen, nochmal neu umformuliert,
ja,
um mehr zu produzieren.
Klar.
Und alles deswegen, weil man dann sagt, hey, guck mal, wir sind schon besser, ne? Wir als Uni Freiburg, wir haben ja mehr Artikel veröffentlicht.
Ja,
ja, klasse, Leute. Und ich möchte noch eine vorlesen, weil das einmal über den Tellerrand hinaus. Ganz lieben Dank für eure Nachrichten. Ich kann jetzt natürlich nicht alle vorlesen, aber ich habe die alle gelesen und der Tenor ist wirklich sehr ähnlich. Also ich habe noch keine Nachricht bekommen von Till. Also mir geht's hier super gut. Ja. Wirklich keine einzige.
Ich weiß
einzige.
Gar nicht, was die alles haben.
Ja.
Best time of my life.
Genau, also wirklich niemand. Also alle ächzen und leiden unter diesen beschissenen Bedingungen, die jetzt offenbar noch schlechter werden sollen. Moin Till, ich habe gerade euren Podcast gehört und ihr sprecht mir aus der Seele, da es mich stark betrifft. Wissenschaft und Forschung haben mir so gut gefallen, dass ich mir sicher war, einen Doktor machen zu wollen. Für bessere Chancen bin ich dann für den Master in Neurowissenschaften extra in die Niederlande gezogen. Hier wurde mir nicht nur verdeutlicht, dass du schon während des Masters publizieren sollst, um irgendwie zu überleben, sondern auch, dass ich das beinhaltete 8 Monate Praktikum in nochmals einer anderen Stadt zu machen. Wenn ich dann nahtlos direkt in den Doktor übergehen wollte, hätte ich mich zwischen Umzügen und Masterarbeit auch noch auf hochkompetitive Stellen bewerben müssen, in denen eigentlich ein ausgearbeiteter Entwurf für die gesamte Doktorarbeit erwartet wird. Ich habe mich letztendlich entschieden, ein unbezahltes halbes Jahr Pause zu nehmen, um diese Bewerbung ohne Erfolgssicherheit zu schreiben. Die Chancen stehen mittel, denn sobald sich nur eine Person von einer renommierteren Hochschule bewirbt, sieht es schlecht für mich aus. Bei der besten Graduiertenschule in Deutschland, in meinem Fach, liegt der Bewerbungsschlüssel bei 40 zu 1000. Das ist nicht nur unwahrscheinlich, also das ist nicht unwahrscheinlich und die ganze Arbeit war umsonst. Liebe Grüße. So, und dann gibt's, und das gibt's übrigens auch in wirklich so, in so Fällen, also das hat mir auch jemand geschrieben, weil jetzt mag man sagen, ja, okay, Archäologie und so, das ist auch bei Leuten, die Physik studieren, so.
Ja.
Und da irgendwie was machen wollen, wo man sagen muss, ja, okay, aber das ist ja völlig vergeudet dann.
Ja, wirklich.
Also ist ja, also die Ausbildung da, also das ist eine krasse Ausbildung, die der Staat über Jahre finanziert.
Ja.
Und es ist völlig vergeudet, dann zu sagen, ja, aber das ist jetzt, ja, schade, das geht jetzt hier aber nicht weiter. Anstatt auch zu sagen, so, ah, ja, okay, aber dann, weißt du was, dann bist du einfach Doktor. Du musst nicht, du musst nicht, dann arbeite hier einfach doch als Doktor.
Ja.
Du musst ja nicht Professor sein. Und dann machst du hier einfach eine gute Lehre.
Ja.
Sowas gibt's einfach nicht mehr. So.
Strange. Vor allem, das sind dann so Leute, das sind ja so auch in so Fächern, also auch für Physik, und man denkt, ja, pass auf, gib, lass die mal machen, weil wenn von 100 Leuten einer so eine Idee hat, wo man denkt, ja krass, und dann haben wir einen gewaltigen, weltweiten Schub gemacht,
ja,
im Thema Physik, investier da rein, investier in 99 Leute, die, ah ja, schade, hat nicht geklappt, aber
ja,
diese eine Person, anstatt zu sagen, okay, jetzt finden wir von diesen 100 Leuten den Besten, alle anderen können nach Hause gehen, aber einen übernehmen wir, nein, übernimm 100, allein auf die Gefahr hin, dass 99 das nicht irgendwas Geiles entdecken, aber das ist es wert, wenn eine Person richtig durchdreht, ey.
Ja, oder du sagst halt schon vorher, ja, nee, das geht nicht in der Promotion.
Ja, oder also, so.
Oder
ja,
so.
Oder sag also von Anfang so an, ey, wir nehmen insgesamt, pass auf, wir haben 5, am Ende können es 5 schaffen, wir nehmen 20 in Deutschland, aber nicht, naja, ihr könnt das ja alle erstmal machen, dann machen wir, weiß ich nicht, 5000.
Ja, und dann gucken wir mal.
Und ja, die besten 20 schaffen es.
Ja, es ist wirklich, ja, also das zum Thema Forschung und genau, ich glaube dieser Vorschlag jetzt, also das war so ein FDP-Vorschlag vom FDP-geführten Bildungsministerium, jetzt also nochmal die Zeit zu verkürzen, indem man Professor genau werden kann, das ist jetzt so stark kritisiert worden, ich glaube die haben das jetzt mittlerweile schon zurückgenommen oder sind auf jeden Fall, die wollen das nochmal überdenken und
wollen
so.
Wir noch mal, ja, wir gehen nochmal bei.
Genau, da bleibt spannend, da halten wir euch mal auf dem Laufenden, wie das dann so aussieht an den Universitäten.
Oh, es wäre ja furchtbar, wenn die nicht mit dabei wären in der Regierung, ne?
Ja. Ja, nun.
Ganz im Ernst, also da bin ich ja richtig froh, dass ich nie einen Fuß in der Uni gesetzt habe, ne?
Kannst du froh sein, Moritz. Hast du Glück gehabt.
Habe ich, ja.
Ja.
Manchmal wird Dummheit belohnt.
Ja, Moritz, das ist das Schöne. Da hast du, du kannst jetzt sagen, ich hatte doch recht.
Jetzt verstehe ich auch, warum man sagt, die Bauern mit den dicksten Kartoffeln. Weißt du,
die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Ja, genau. Moritz, ich habe noch eine Rückmeldung bekommen. Und die möchte ich dir nicht vorenthalten.
Zum anderen Thema oder was?
Ja, zum anderen Thema. Und zwar zum Thema Gehaltsunterschiede. Wie organisieren Paare eigentlich ihr Geld? Fand ich ganz schön. Freunde von uns haben getrennte Konten. Soweit so gut. Allerdings wird jede Kontobewegung in einer Excel-Tabelle verfolgt, sodass bei Ausgaben, die beide betreffen, am Ende des Monats abgerechnet wird, wer dem anderen noch Geld schuldet. Centbeträge werden hierbei oft wohlwollend gerundet. Vielleicht erhaltet es euch so wie mich. Liebe Grüße.
Ich liebe es.
Oder?
Ich liebe es. Wenn du in der Ehe anfängst zu sagen, naja, so, ich habe ja letzte Woche hatte diese Mandarinen noch gekauft. Die haben wir beide gegessen.
Die haben wir beide gegessen, aber du hattest ein Stück mehr.
Ja.
Weißt du was? Dann, das sind jetzt 7 Cent, aber komm dann, also ich würde sagen 5, wenn es okay ist. Ja. Das ist wirklich fantastisch.
Ich liebe dich, ja.
Ja, das ist Liebe. Ey, das ist Liebe, wenn du Centbeträge noch rundest für deinen Partner. Ja, ich, also vielleicht ist das, ja gut, genau.
Auf der anderen Seite denke ich, naja, also jedes Paar muss das die Art und Weise finden, damit umzugehen, damit beide damit zufrieden
sind.
Wenn
das beide so sich liebende Erbsenzähler sind,
ja,
dann sollen ihr bitte die Erbsen zählen.
Macht das, trefft euch dreimal die Woche abends und geht das nochmal durch. So, ja. Beide mit so einer, mit dieser Schirmmütze, wo nur ein Schirm dran ist.
Ja.
Diese Buchhaltermütze.
Ja, ich finde es irgendwie schön.
Ja.
Ist irgendwie süß.
Macht.
Oder? Also das ist so ein bisschen wie eine WG, ne?
Ja.
Boah, das hat mich immer am meisten genervt.
Ich habe nie in der WG gewohnt, wo das gemacht wurde, ehrlich gesagt.
Doch, wir hatten sowas. Nee, wir hatten immer sowas so, ah ja, dann muss man dann so Anschaffung für alle.
Oh Gott.
Oh, ist da immer getrickst worden. Oh. Oder? Das ist immer so, ja, aber das ist ja nicht für alle. Das ist ja irgendwie, Chipsletten isst du ja nur. Chipsletten für alle. Stimmt ja nicht. Oder es war immer so, ja, was ist, also da muss man, dass du so, du bist früh damit konfrontiert zu merken, das, so funktioniert Jura, finde ich. Oder so funktioniert so generell so, ja doch, Gesetzestexte, würde ich sagen. Weil du musst immer aufpassen, wie kann man hier noch, gibt es hier noch Schlupflöcher bei der Regelung? Das war dann immer so, ja, ne, wo man erst gesagt hat, gemeinsamer Bedarf. Wir teilen ja ungefähr eine Vorstellung vom gemeinsamen Bedarf. Nein. Absolut gar nicht.
Dann würde ich gerne nochmal eine Liste erstellen. Danke.
Genau, dann muss man eine Liste erstellen von, was ist denn gemeinsamer Bedarf? Toilettenpapier. Und dann merkst du auch wieder, Moment, nein. Auch da gibt es Hürden. Ich möchte kein 4-lagiges aromatisiertes Toilettenpapier. Mhm. Ist mir zu teuer. 4,80 Euro für den Scheiß. Nur damit ich dann Vanillearsch habe oder was. Oder? Das ist, wo man irgendwann sagt, nee, wir kaufen 3-lagig, wir kaufen Recycling-Klopapier und bitte. Nein, aber auch nicht dieses Knittrige. Das mag ich dann auch nicht. Ein bisschen was bin ich mir schon wert.
Ja, so, 3 Blatt.
3 Blatt?
Ja, 3 Blatt, 4-mal wischen, macht 12 Blatt. Ansonsten, so, das, ich passe hier auf, Leute. Ich zähle
ja,
das nach.
Du, man ist kurz davor. Man ist ja kurz davor. Man denkt sich auch irgendwann, naja gut, du gehst aber schon wesentlich häufiger scheißen als ich. Es hat nie... So, und dann will man natürlich locker sein. Also denkt man sich, ist okay. Aber du merkst irgendwann, die Lockerheit, die wird ausgenutzt. Möchtest du auch nicht haben. Du willst haben, 2 Leute haben, die ungefähr gleich locker sind. Ist ganz schwierig hinzukriegen. Und dann stehst du da mit der Excel-Tabelle. Und dann sagst du irgendwann, aber wisst ihr was? Besser ist, wenn jeder für seinen eigenen Scheiß verantwortlich ist.
Ja.
Oder? So war es dann immer bei mir. Habe ich dann immer so gedacht. Ja.
Ja, wir haben es mit den WGs, wir haben es dann gar nicht mit Geld gemacht, sondern so mit Aufgabenverteilung. Ah ja, das war auch immer so scheiße. So, ja, aber es war dann eher so, es gab so sehr Gehaltsunterschiede in der WG und das war irgendwie klar, ja gut, die eine Person kann halt viel Geld da reinpacken in die Sachen und einkaufen und sowas und die andere Person nicht. Und dafür meinte dann die andere Person, naja, pass auf, aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem damit, die Wäsche zu machen. So, ich könnte, wenn du, könnte einfach deine Wäsche mitmachen, brauchst keine Wäsche waschen.
Ja.
So, achte ich drauf, wasche ich, hecke ich auf, falte das, sortiere das ein bei dir. So, dass man quasi so eine Tauschgesellschaft gemacht hat. Das fand ich
dann
auch
ganz funktioniert,
gut.
Oder was?
Das hat funktioniert.
Ja gut, aber das ist ja wirklich ein Wunder. Ah ja, eine Zeit lang.
Ja, und dann ist aber jetzt jemand die WG aufgelöst aus anderen Gründen. Aber ja, das fand ich auch ganz gut.
Ich habe jetzt wirklich die... Sag mal, Moritz, hast du da ein Bier getrunken? Ah nee, Henning hat ein Bier getrunken hier. Ich habe mich schon gewundert, weil ich gucke hier gerade in deiner Wohnung... Und da hat Hinak hat hier ein Bier getrunken.
Ja,
ne? Weil ich habe gedacht, du versuchst mir gerade zu verheimlichen, dass du angefangen hast zu trinken.
Auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen. Vor allem so eine Plörre da. Das ist jetzt, muss man sehen, der Name ist egal, ne? Aber es ist eine von diesen hohen Halbliterflaschen, runde Flasche und dann diese braunen Flaschen, die einfach schon verraten. Oh komm, bitte komm, das ist jetzt so, die Oettinger Flaschen. Oder Paul, wie heißen die? Paderborner Flaschen und sowas.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Nie gut.
Nie gut.
Klaus Thaler. Wie sie alle heißen.
Ah. Moritz, wenn du jetzt, du wirst ja manchmal gefragt, was du beruflich machst, ne?
Ja.
Was machst du, was sagst du da?
Oh Gott, ja.
Nee, sag mal.
Das, also ich habe die ganze Zeit lang immer gesagt, Comedian.
Ja, gut, so. Okay.
Jetzt ist es so, dass ich dann auch mit Leuten zu tun habe, bei denen ich weiß, die nehmen das gar nicht ernst. Und die wichtigste Währung in dem Verhältnis ist, dass ich ernst genommen werde.
Also sagst du, was bist du und du sagst, ich verdiene viel Geld. Richtig komisch.
Nee, ich hab denn, ich bin das, beim letzten Mal bin ich einfach aus dem Weg gegangen.
Ja.
Und da habe ich dann aber auch nicht gesagt, ich gehe auf Tour, sondern ich fahre arbeiten für mehrere Wochen.
Ja.
Um nicht sagen zu müssen, Montage.
Das ist super. Ah ja, okay, aber das ist nicht schlecht. Und das sind wirklich so, und was sind das so für Kreise, in denen du da lügst?
Nee, was soll ich? Was heißt denn Lügen?
Ja, einen bedeutenden Teil der Wahrheit ausspaßt, sagen wir so.
Naja, es sind so, wenn ich so repräsentative Aufgaben übernehme und das dann um so höhere Tiere der Verwaltungsebene geht, zum Beispiel.
Interessant.
Weil ich weiß, wenn ich ja sage, ja, ich mach Comedy, da nimmt keiner ernst.
Ja, ich hatte, und was ist denn so
Entertainer nehmen viele ernst.
Tatsächlich. Interessant, aber das ist wahrscheinlich, weil sie denken,
Moderator?
Auch, ja stimmt, das ist
ja
auch
gar
noch,
nicht, aber
nee, aber ist ja egal, ja. In a way sind wir auch Moderatoren. Aber was ist so eine häufige Reaktion denn so grundsätzlich, würdest du sagen, wenn du sagst, ich bin Stand-Up-Comedian?
Hat sich geändert. Früher war es so ein bisschen Überraschung getarnt als Interesse und so ein bisschen, immer ein bisschen nicht Mitleid, aber
Herablassung. Ein kleines, irgendwie ein Funken Herablassung.
Ja, Herablassung immer rein, und dieses daraus, Gefühl, glaube ich, ganz oft dieses Gefühl von, und wie bezahlt ihr das alles immer?
Es ist eigentlich sofort so und kannst du davon leben.
Ja,
das
kommt genau, das wird nicht mehr gesagt, aber es ist dieses, ich glaube, bei uns im Dorf zum Beispiel fragen sich sehr, sehr viele Menschen, wie wir unser Haus da saniert bekommen. Habt ihr geerbt oder was ist da los? Wie habt ihr das?
Ja.
Ja.
Manchmal fragen die ja danach, woher und so, und dann muss man leider so einen Kanon an Fragen beantworten, aber das wird wahrscheinlich wird's bei jedem so sein, ne? Ja. Also bei Architekten wahrscheinlich auch, und was für Häuser bauen sie so, ne? Irgendwie so wird dann gefragt natürlich. Und naja, man ist dann, je nach wie es einem gerade geht, beantwortet man die Fragen dann mal lieber und mal weniger lieb.
Ja, ausführlicher, weniger ausführlich.
Genau, so.
Ab und zu.
Wie man sich halt gerade fühlt und wie die Situation vorgibt. Ja. So. Genau. Und ist jetzt aber nicht so, dass man sich, also ich jetzt zum Beispiel, ich sehe mich da jetzt nicht nach.
Nee, gar nicht.
So, ne?
Gar nicht.
Und jetzt habe ich aber gemerkt, wie es ist, wenn das nicht so ist. Ja, und das ist auch nicht so schön. Habe ich auch gedacht, ja,
wenn's,
weiß
wenn's
ich
also gar kein Interesse an dir und deinem Beruf fällt.
Ich habe wirklich gesagt, also ein Taxifahrer hat interessiert nachgefragt, wo ich denn herkomme und so. Das war richtig ein Plaudermodus. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich war arbeiten. Ja, ich weiß, was soll ich sagen? Ich war ja arbeiten, ich bin auf Tour.
Ja.
So, und dann hat er gesagt, okay, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich bin Comedian. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es dir gefällt, warum nicht? Und danach hat er nichts mehr gesagt.
Nee, ist
danach
richtig.
Hat er nichts mehr, er hat sich gedacht, Ich hatte das Gefühl, er hatte richtig was gegen. Er findet meine Entscheidung nicht so gut. Er war wirklich wie ein besorgter Vater zu mir.
Ja, ich glaube, das haben aber ganz viele. Also ich, das wird einfach automatisch assoziiert mit Unterhaltungsbranche. Ja. Das ist ja nichts, was man bezahlt.
Ja, wenn's dir
gefällt, das ist ja was für Leute, das ist ja eine Zerstreuung für Leute, die eigentlich wirklich arbeiten. Ja. Das ist ja dein Job. Mhm. So Fernsehen gucken ersetzt du.
Ja.
Weil man nochmal irgendwie der Frau versprochen hat, auch mal ab und zu was öffentlich zu machen. Ja, ja. Gut, dann habe ich jetzt so Karten besorgt.
Ja.
Ach, der lebt richtig davon. Ach, krass.
Ich hab,
was heißt Leben?
Ja, genau. Und so in, genau, das sind so Leute, die dann sehr in ihrer, also die haben eine sehr klare Vorstellung von Arbeit, sag ich mal.
Ja,
was
ja,
Arbeit sein kann.
Ja, nachvollziehen.
Ja, ja. Also, und da gab es jetzt auch noch einen, da hatte ich auch, weil ich habe doch neulich mal erzählt von so einem Geschäft, erzähle ja häufiger mal von so Leuten, so Gespräche, die ich aufschnappe im Zug, weil mich das immer interessiert. Ich finde das immer sehr spannend, was so nur so Wortfetzen und was das dann wohl für eine Lebenswelt ist. Ich finde das irgendwie spannend. Und oft sind es ja so Geschäftsleute, die so ein bisschen auf wichtig machen. Und da hatte ich jetzt aber das Gefühl, dass es wichtig ist, was er macht. Ja. Und einfach nur, weil er gesagt hat, so, ja, weil das ist ja ein Zielvolumen von 850 Millionen. Und da habe ich gedacht, wenn man sowas sagt,
ja,
also wenn es um 850 Millionen Euro geht,
das ist wichtig.
Ja. Fand ich jetzt, weil wir hätten ja sonst auch das Problem, dass der Klient vielleicht sagt, wir wollen es nur mit auf 500 machen. Da haben wir für den Fall haben wir da hier noch im Vertragstext gar nichts vorgesehen, oder? So. Sowas hat er gesagt. Und da habe ich gedacht, wow, das ist echt ein wichtiges Gespräch.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Gespräch. Also hier geht es ja um plus minus 350 Millionen Euro.
Ja.
Für diese eine Sache.
Für diese eine Sache.
Für diesen einen Auftrag.
Das ist ja nur dieses eine Ding. Also es ist schon eine, es ist wahrscheinlich eine große Anwaltskanzlei gewesen und der hat da irgendwie so Deals gemacht mit wahrscheinlich noch super vielen anderen Anwälten. Aber das fand ich, da habe ich sofort gedacht, ja, ist doch okay.
Ja,
telefonier laut in der ersten Klasse. Ist doch, ist absolut richtig, was du hier machst.
Das ist so dein Zug.
Absolut berechtigt. Ich war kurz davor zu sagen, ey Leute, seid mal ruhig, geht und macht mal 50 Millionen. Ein bisschen, stört ihn nicht. Er arbeitet ja gerade an einem richtig wichtigen Ding gerade.
Was ich oft gefragt werde, in dem, wenn ich sage, ich bin Comedian, ist, und was hast du vorher gemacht? Was hast du studiert vorher oder sowas? Weil ich habe das Gefühl, für viele ist Comedian so, ah, okay, du hast was studiert, das hat nicht funktioniert, dann hattest du auf einmal sehr viel Zeit und dann hast du jetzt das für dich in deiner Freizeit entdeckt und weil du keinen Job hast, machst du einfach nur Freizeit. Das ist auch ein vielen oft ein Standing. Leute haben keine Ahnung.
Ja, es ist so ein bisschen so, wie ich bin Skateboardfahrer.
Ja.
Ja, es ist einfach, man muss sich das einfach immer mit dem Skateboardfahrer erzählen, finde ich. Weil es gibt ja auch in der Skateboardfahrerszene Leute, die arbeiten da sehr passioniert so und wir haben da aber auch keine Ahnung.
Und verdienen Millionen und Abermillionen.
Richtig, genau. Aber es gibt ja halt auch viele nicht. Also das ist auch in der Comedy-Szene ja so.
Klar.
Also, und genauso ist das. Und da würde ich ja auch fragen, ah, wie ist das denn entstanden? Und wahrscheinlich haben dann so absolute Pros, ja, das denken sich auch so, hä, was ist das für eine Frage? Die Frage hat sich für mich nie gestellt. Ich bin halt, seit ich 8 bin, bin ich auf dem Board. Ich habe andere Boarder gesehen. Das ist halt mega geil, das ist mein Lebenstraum.
Ja.
Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte der beste Skateboarder der Welt werden.
Ja. Ich glaube, jetzt ist es, das neue Comedian ist quasi Streaming. Ja, ich streame. Ich mache so Twitch, so Gaming-Krams.
Stimmt.
Und dann kannst du entweder jemand sein mit so 23 Zuschauenden oder, naja, oder du verdienst halt einfach pro Monat 1, 2, 3 Millionen Euro.
Ja, genau. Und du weißt es halt nicht.
Ja,
ich bin YouTuber. So, kann halt auch heißen.
Du bist YouTuber, ganz genau. Ja, klar.
Das kann halt heißen, dass du so einen kleinen Blog hast, wo du so Pflanzen einsäst und dann Pflanzen und die beobachtest dabei. Und mit 7 Hits oder du hast halt 7 Millionen Follower und bist ein König in der Bubble. Der König der Bubble.
Ich habe letztens eine Frau getroffen und habe sie gefragt, was macht, also es gab ein Gespräch und sie ist Rauchmodel.
Das ist ja fantastisch.
Ich habe gesagt, was machst du? Ja, Rauchmodel. Das ist, es gibt so, das ist so eine Seite und dann kommen dann Leute, die haben sehr viel Geld, die haben so einen Fetisch.
Rauchfetisch.
Und, ja, und die geben ihr dann Geld.
Ja.
Und dann raucht sie. Und die gucken dann dabei zu. Und ihr Mann, ihr Ehemann nimmt das dann auf als Video, ästhetisch.
Ja.
Und dann verkauft sie das Video so für so zwischen 200 und 700 Euro pro Video.
Das ist fantastisch.
Genau, ab und zu hast du dann nochmal so krassere Aufgaben, also so, so ein bisschen, wo man denkt, oh, das ist schon ein bisschen kinky, also gar nicht mit Sex oder so, ne, um Gottes Willen. Aber dann, dass sie im Badeanzug raucht und dann mit der Zigarette so Gummitiere, weißt du, so riesige Schwimmgummitiere, dass sie die da reindrückt und dann geht da die Luft raus. Und dann kriegst du auch mehr Geld für.
Ja, okay.
So. Ja. Da habe ich auch gehört, da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt auch nicht das, was ich vermuten würde, dass es erstens das gibt.
Ja.
Und zweitens, dass man da sehr gut von leben kann.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass man denkt, das wollte ich schon immer machen.
Nein, das war wirklich, sie meinte, sie ist da so über gestolpert über die Seite und hat sich gedacht, ach, das, was, ja, dann mache ich das mal. Und dann ist es ziemlich schnell, ist sie da wohl ein großes Tier geworden in der Szene.
Ach geil,
ja.
Ich rauche gerne.
Ja.
Finde ich gut, aber finde ich mega. Irgendwie ein ganz Rauchmodel.
Mega.
Aber ist es dann wirklich ein Fulltime-Job? Ist es wirklich so, werden da so viele Videos gepumpt?
Na, das Ding ist, du, also wenn du pro Video ein paar hundert Euro bekommst, ja, was heißt Fulltime-Job?
Ne? Ja, stimmt. Ja, klar.
Wenn du von einem wöchentlichen Podcast lebst, ja, ist auch Fulltime-Job, wenn du das einmal die
ja,
Woche
klar,
machst.
Du musst ja Erinnerungen sammeln.
Ja, genau.
Ja, du musst ja Geschichten sammeln.
Ja.
Ja, verstehe. Und sie muss halt
Ideen, weil du musst ja, ich glaube, ist auch ein Markt, der wird immer größer, da musst du dich durchsetzen, musst dabei bleiben, also musst du verschiedene Situationen erfinden, in denen du rauchst. Verschiedene
stimmt.
Outfits, verschiedene stimmt. Ausschnitte,
auch immer eine Story,
Orte.
Gibt es auch eine Story manchmal dazu oder ist es dann so bezugslos?
Genau.
Weil das finde ich vor allem schwierig. Also, weißt du, das so, also da muss ich wirklich, da würde ich lieber gerne mit so einer Geschichte arbeiten.
Wenn du anfängst, so kleine Filme zu machen.
Ja, dass man so sagt, oh, der, boah, ein Unfall oder so.
Mhm.
Und dann ist sie so gestresst und dann muss sie erstmal eine rauchen, obwohl sie ganz lange schon nicht geraucht hat. Vielleicht ist das ja auch ein Fetisch, dass man so sagt, so, oh, eigentlich ist sie nicht Raucherin.
Rauchen
ja.
Wieder anfangen.
Genau,
macht
rauchen wieder
einfach,
anfangen.
Macht
so,
mich einfach
oh,
geil.
Sie kann nicht, aber sie muss, sie ist ja. Gezwungen. Ja, sie muss rauchen, aber sie darf nicht. Aufregend ist es gesundheitsgefährdend. Ey, vielleicht ist es auch sozusagen, je größer so sozusagen das Diktat des Nichtrauchens wird, das ja also schon seine Berechtigung hat und so dies, das. Aber ne, es gibt schon so ein Ding von, oh, Rauchen ist echt böse und man sollte es nicht machen und so. Je größer das wird, desto größer wird vielleicht auch dieser Kink mit dem Rauchen, weil man das irgendwie so ein bisschen böse und ungesund findet.
Das ist eine Zukunftsnische, glaube ich auch.
Ja. Aber dann ist ja die Spann-, ja, aber dann ist es ja ganz klar, was in 30 Jahren passiert. Weil dann werden einfach Frauen Autos fahren. Weißt du, so, also Videos, wo Frauen Autos fahren, so Benziner. So richtig, weißt du?
Ganz schnell auch.
Ganz schnell und mit viel Verbrauch.
Ja.
Wenn man auf der Anzeige sieht, boah, die gibt gerade richtig Gas. Die verbraucht gerade richtig viel Benzin. Oder? Es kann gut sein, dass es dann so ein ja. Kink wird. Warum
teilweise,
denn nicht?
Teilweise horten Leute jetzt schon Plastikstrohhalme für die Zeit.
Genau, oder Plastikstrohhalme.
Um,
dann halt.
Richtig abzusagen.
Moritz, kann ich mir total vorstellen, so ein Plastikstrohhalm-Kink.
Mhm.
Absolut. Und vielleicht spielt es da auch schon mit rein, mit diesen Plastikdingern da, die dann kaputt gehen. Dass man sagt, boah, wie verschwenderisch, boah, mit dem Plastik, boah, es ist so böse, aber es ist doch geil. Das ist einfach gut. Das gefällt mir ganz gut. Ja, also das ist, ja, das wäre auch was, dass man sagt, ich bin Kink-Scout.
Ja.
Weißt du, Zukunftsmärkte jetzt schon entdecken.
Ja, ich finde das, also ich finde da, also ich habe nur gedacht, okay, wenn es das gibt, Rauchmodel, ne?
Ja.
Dann gibt es ja wahrscheinlich unglaublich viele Nischen.
Ja.
Und dann wäre es für mich, glaube ich, ein zukunftsorientierter Job, so ein bisschen, ja, so eine Agentur zu gründen, die solche Leute dann hat. So, hast du jemanden für dafür, hast du jemanden für, ja, es gibt so einen Markt an Leuten, es gibt ja wirklich viele Leute, die so das geil finden, wenn Frauen so Essen machen, aber in so, also sich dann so mit so Essen bedecken und sowas.
Ja, genau.
So,
ja.
Da hast du so eine Art in der Agentur.
Ja, sowas, genau, eine Kink-Agentur.
Ja.
Fände ich eigentlich ganz gut.
Kink-Agentur.
Ja, aber wieder so eine Sache, wo man sagt, wir können nicht alles machen, ne, aber.
Ja, ist schade eigentlich.
Ist schade, aber ich meine, sag mal so, also wir haben hier wirklich genug Business-Ideen für euch.
Ja, ich würde da investieren gerne, ja. Ich würde da investieren, ich kaufe da Anteile.
Wenn ihr nach der Promotion nicht mehr weiter wisst,
ja.
So, dann könnte das doch mal was sein. Fände ich irgendwie ganz schön. Ansonsten, Moritz, suche ich jetzt noch auf diesem schnellen Dienstweg jemanden, der bei der Werbeagentur arbeitet.
Da wirst du einige Meldungen bekommen, ja.
Ja,
warum?
Aber,
wofür brauchst du eine Werbeagentur?
Mir geht es um so eine Idee, die ich habe, für was,
ja?
Was ich gerne machen möchte.
Okay.
Und da bräuchte ich jemanden aus einer Werbeagentur, der Ahnung hat von so Bewegtbild, kurzen Snippets, irgendwie so filmisch, irgendwas Filmisches gedachtes. So, weil ich habe oft gemerkt, es gibt viele kreative Comedians bei uns, ja?
Mhm.
So, die können gut Texte schreiben und so, aber es muss auch noch Leute geben, die gut visuell denken können.
Mhm.
Also zum Beispiel bei Phyllis habe ich so total das Gefühl, Phyllis Taschan, die geschätzte Comedian von uns, die sowas ganz gut gelernt hat. Die hatte zum Beispiel so ein kleines Format gemacht, Tashi Tested Jokes, wo sie so einen Joke einmal vorliest vor der Kamera, dann rausgeht, man sieht das auch, wie sie rausgeht und dann so in Zeitraffer und wie sie dann auf der Bühne steht eines Clubs. Jokes und dann den Jokes nochmal testet und dann sehen wir, ob der Joke funktioniert hat oder nicht. So, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Format. Und sowas, also sowas denken zu können für Instagram, was kann man da machen eigentlich so? Was könnte eine gute Verpackung sein für was Wöchentliches oder Monatliches, was nicht so aufwendig produziert ist, aber irgendwie so einen eigenen Stil hat? Und ich hatte neulich mal zu tun mit einer Werbeagentur und da habe ich gedacht, das finde ich dann doch irgendwie ganz geil, wie die, dass sie so Verpackungen so gut denken können.
Ja, das ist deren Aufgabe.
Genau, ja. Ja, aber trotzdem hat mich das dann, weil ich dann gemerkt, das ist schon eine absolute Fähigkeit. Das habe ich wirklich, habe ich da nochmal so deutlich gemerkt. Also, weil ich bin so bei so Textern, ne? Bei so Werbetextern denke ich mir so, ja, also das ist sehr klar unser Bereich. Da gibt es eine totale Überlappung.
Ja.
So, aber bei so einer Frage von, wie soll was aussehen, wie soll ein Format sein für etwas, wie gibt man einem eine Form, die irgendwie cool ist, das können wir, glaube ich, nicht so gut. Oder wir haben einfach diese Form Comedy.
Also, das ist die Aufgabenstellung, ist, du möchtest, also es geht um kurze wöchentliche, also kurze Videosnippets.
Sagen wir mal.
So, und du würdest den Inhalt liefern. Und was du jetzt noch brauchst, ist so eine geile Verpackung für diese Snippets.
Ja, genau.
Als Video.
Genau. Okay. So, und wenn da Werber sich berufen fühlen, WerberInnen natürlich, dann bitte gerne schreiben. Aber nur, wenn ihr denkt, ich kann das gut. Nicht, wenn ihr denkt, ja, ich könnte das auch. Also zur Not würde ich das auch machen. Ja, ja. Sondern wenn ihr wirklich denkt, ehrlich gesagt, ich bin ja sehr gut drin.
So, und dann würde ich sagen, um sich zu bewerben, weil muss ja mitschicken, um zu zeigen, ich kann das schon.
Ja.
Einmal das Projekt, oder was auch immer ihr da gemacht habt, das Projekt mitschicken, das ihr am besten findet und das nicht genommen wurde.
Sehr gut.
Das finde ich. Weil das sind meistens, ich glaube, oft werden Sachen genommen, wo man denkt, das war genial. Und da hat die Firma gesagt, ja, klar, aber wir wollen lieber, wir hätten lieber was mit mehr, aber mit EE und dann in Klammern H. Und man denkt, aber ich hatte so eine brillante Idee.
Das ist, glaube ich, oft das Problem. Das ist, glaube ich, das Frustrierendste bei einer Werbeagentur sind dann die Kunden.
Genau, deswegen schickt das Projekt, wo ihr gesagt habt, das war genial. Also das hätte man einfach nehmen müssen. Schickt das mit, damit Till deine Auswahl treffen kann.
Wir danken und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.